Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe mich heute als Predigttext für das Evangelium entschieden, was für den heutigen Sonntag angedacht ist. Und das sind Verse aus dem 17. Kapitel des Evangelisten Lukas. Und ich lese nach der Übersetzung das Buch. Überschrift ist der dankbare Samariter. Und da heißt es, auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus auch durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Er kam in ein Dorf. Dort begegneten ihm 10 Männer, die an Aussatz erkrankt waren. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Noch während sie unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Da fragte Jesus ihn, sind nicht 10 Männer rein geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist sonst keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu geben, nur dieser Fremde hier? Und Jesus sagte zu ihm, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Ich bete. Gott, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dein Wort richtig zu verstehen. Wir brauchen dich und deinen Heiligen Geist und bitten dich, dass du durch deinen Geist dieses Wort in unserem Herzen auf fruchtbaren Boden fallen lässt, dass wir erkennen, was du uns heute sagen willst, dass es aufgeht und Frucht bringt für unser Leben. Amen. Ja, liebe Geschwister, wohnst du noch oder lebst du schon? Ich gehe davon aus, viele von euch kennen diesen ziemlich erfolgreichen Werbespruch von einem Möbelhaus, dem es wichtig war zu verdeutlichen, dass ein echtes Zuhause einfach mehr ist als einfach nur eine Wohnung. Und der Slogan, der vermittelt, hey, ich glaube, das Wort verwenden die wirklich, hey, wenn du bei uns bist, dann kaufst du nicht einfach nur ein Möbelstück, was praktisch ist und schön aussieht, sondern wenn du bei uns einkaufst, das verändert dein Leben. Du bekommst nicht Holz und Stoff, sondern du erlangst eine ganz neue Qualität am Lebensstil. Wir haben von 10 Männern gehört und diese 10 Männer, die sind erstmal weit, weit weg von dem Gedanken an Möbel. Ihre Umstände und Auswirkungen der Umstände, das ist einfach katastrophal. Sie sind krank. Nicht einfach nur Schnupfen, sondern sie sind unheilbar krank. So krank, dass sie auch eine Gefahr für die anderen sind und deshalb laut Gesetz außerhalb des Dorfes leben müssen. So schrieb es damals zur Zeit Jesu das Gesetz der Israeliten vor. Also wie muss man sich das vorstellen? Du bist unheilbar krank und dazu noch ansteckend. Und der Gesetzgeber sagt, ab sofort lebst du am Eichelberg. Da kommt nicht sofort jemand hin, du bist für dich, kannst niemanden anstecken. Du darfst nicht mehr an den Ort kommen, du darfst nicht in deine Wohnung, du darfst nicht zu deiner Familie, du musst der Gemeinde fernbleiben, auch in den Rewe kommst du nicht rein und nein, auch nicht im Dunkeln ins Bahnhofsnetto. Du bist darauf angewiesen, dass jemand an dich denkt, dass jemand dir etwas vorbeibringt und dich irgendwie versorgt, aber kontaktlos, keine Kommunikation, keine Umarmung. Und damit es noch realistischer wird, auch kein Smartphone. Das hat jetzt nicht mit der Krankheit zu tun, aber damals gab es das halt noch nie. Das ist einfach wichtig, um die Vorstellung noch etwas krasser und realistisch werden zu lassen. Und du bist dort und du weißt, das ändert sich auch nicht mehr. Die Krankheit ist unheilbar. Und es ist natürlich völlig klar, dass in so einer Situation, in so einem Moment, da ist nie viel Platz für Vision und langfristige Ziele oder Optimierung des Lebensstils, sondern man ergreift in so einer Situation jeden Strohhalm, um einfach diesen Ist-Zustand irgendwie ertragbar zu machen. Und unsere 10 Leute erkennen natürlich aus der entsprechenden Entfernung den Wanderprediger, von dem sie schon mal was gehört haben. Und sie ergreifen die Gelegenheit, weil vielleicht kann er ja für Linderung sorgen. Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Wir wollen doch einfach nur gesund werden. Wir wollen einfach nur wohnen wie die anderen. Und wir haben das gehört, wie du die anderen gesund gemacht hast. Den Blinden, das besessene Kind, den Gelähmten. Ja, das hat sich rumgesprochen. Denen geht es allen wieder gut. Also was ist jetzt mit uns? Und die Erwartungen sind groß und sie haben Hoffnung, dass sie genauso davon profitieren können, dass er jetzt gerade vorbeikommt. Was sind deine Erwartungen an Jesus? Hast du die Hoffnung, dass er in deinem Leben etwas verändert? Vielleicht, weil du das von anderen gehört hast, dass das so ist? Vielleicht sogar, weil du es selber schon erlebt hast und weißt, dass Jesus das kann? Wenn das deine Erwartung ist, dann bist du an der richtigen Adresse. Wir dürfen mit dem, was uns belastet, den Dingen, wo wir Verbesserung oder Veränderung wünschen, immer zu Jesus kommen. Und er wird uns das geben, was wir benötigen. In der Bergpredigt macht Jesus dazu Mut. Wer bittet, dem wird gegeben. Und der himmlische Vater wird denen, die ihn bitten, auch wirklich Gutes geben. Und Jesus hört auch unsere 10. Er geht nicht auf Abstand, sondern er lässt sich auf sie ein. Aber anders als erwartet. Geht und zeigt euch den Priestern, sagt er. Das ist übrigens der einzige Kontakt, den Aussätzige zur damaligen Zeit haben durften. Die Priester, das war so eine Art Gesundheitspolizei. Und sie waren angewiesen, beziehungsweise auf sie war man angewiesen, so steht es hier, wenn man wieder ins normale Leben irgendwie zurück wollte. Weil sie bestimmten, wer rein und unrein war. Aber da ging es nicht nach Nase oder nach Sympathie, sondern dafür gab es Regeln. Im 3. Buch Mose wird da eine gefühlt unendliche Ansammlung von detaillierten Bedingungen und Anweisungen für diesen Dienst vorgegeben. Wie der Aussatz beschaffen sein muss, in welchem Stadium die Unreinheit beginnt, wann jemand wieder rein ist und so weiter. Also wer eine Challenge braucht, um sich mal durch den Bibeltext so richtig durchzukämpfen, dem empfehle ich das. 3. Mose 13 und 14. Also die Priester waren beauftragt und unsere Leute, unsere 10, wurden dahin geschickt. Also keine Spontanheilung. Nicht so wie bei den anderen, sondern einfach eine Aufforderung, sich zu bewegen und sich an das zu halten, was üblich ist. Und es wird auch nicht erklärt, warum Jesus das in diesem Fall so fordert. Jesus heilt hier nicht durch Handauflegen oder durch spektakuläre Machtworte. Es ist zunächst einfach kein Wunder. Wäre das nicht einfacher gewesen für die 10? Haben sie sich es nicht vielleicht auch so vorgestellt? Wie gehst du eigentlich damit um, wenn dich Gott zu etwas auffordert? Und vielleicht zu etwas völlig Einfachem, was du dir hättest auch logisch erklären können. Etwas, wo du selbst drauf kommen konntest. Du erwartest, dass Gott eingreift und du bist schon stolz, dass du Bibel gelesen hast und beim Bibellesen oder im Gebet wird dir plötzlich deutlich, was eigentlich jetzt dran ist. Es wird dir etwas deutlich, aber das ist so gar nicht das, was du jetzt gedacht hast, was du jetzt tun willst. Die Logik erschließt sich nicht oder was auch immer. Wie reagierst du dann? Redest du dir schön? Argumentierst du dagegen? Findest du Gründe, warum das nun genau für dich nicht sein kann? Machst du vielleicht Gott sogar Vorwürfe? Und Jesus hat da einen gewissen Anspruch. Jesus nimmt das in Kauf, dass wir nie immer alles checken sofort oder durch und durch verstehen, was er von uns verlangt. Und trotzdem sagt er in Matthäus 7, jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, der ist einem klugen Mann gleich, der sein Haus auf Fels baut. Da steht nicht, wer meine Worte begriffen hat oder checkt oder das absolut nachvollziehen kann und dann handelt, wer das analysiert hat, sondern wer das tut. Gott fordert unser Vertrauen. Und wir tun gut daran, mehr auf das zu hören, was uns Gott sagt, beziehungsweise was uns in seinem Wort klar wird. Unsere Zehen hören und sie gehen. Und vielleicht auch deshalb, weil sie sich ja auskennen in den jüdischen Büchern und sich erinnern, hey, wir kennen doch die Geschichte von Naaman aus dem zweiten Buch der Könige. Das war da auch so ein Ding mit Aussatz oder so. Der Hauptmann, der zum Propheten Elisa kam, um Heilung zu empfangen, und Elisa tritt nicht mal aus seinem Haus raus, sondern schickt seinen Diener und sagt, lässt Naaman sagen, komm, geh an den Fluss und wasch dich dort, also tauch 7-mal unter. Und der Hauptmann, der kriegt so richtig Schnappatmung, weil das alles so unspektakulär scheint, und das hätte er ja auch zu Hause machen können. Und er wird geheilt. Und es wurde ihm angekreidet, dass er sich da so empört hat. Und die Zehn sagen, hey, das machen wir anders, wir hören gleich. Also los, mal sehen, was sich entwickelt. Und es entwickelt sich. Obwohl Jesus noch nicht mal die Heilung verspricht, tun sie, was er sagt. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, weiß ich nicht genau, ob ich das ebenfalls so gemacht hätte. Wahrscheinlich hätte ich mindestens mal eine Rückfrage gestellt. Also für mich sind alle 10 Vorbilder in Sachen Gehorsam. Und dieser Gehorsam, der wird ihnen zum Segen. Unterwegs stellen sie fest, ey, hier verändert sich was. Es geschah, dass sie gesund und rein wurden. Das klingt so völlig unspektakulär. Das ist kein euphorischer Jubel, das ist keine ausschmückende Beschreibung, keine näheren Umstände, das ist auch keine Propaganda, kein auf den Putz hauen, wo die Bibel irgendwie das braucht oder Gott das braucht, Mensch, guck mal, was ich gemacht habe, sondern es geschieht einfach. Recht unspektakulär, natürlich nicht für die 10, weil ihnen das ja klar wird, Mensch, jetzt sind wir ja sauber, jetzt sind wir ja rein. Und sie werden gesund und damit reicht es ihnen. Die Jungs sind zufrieden. Ziel erreicht. Und damit endet leider auch ihre Beziehung zu Gott. Jetzt kommen sie wieder alleine klar. Noch schnell zum Priester, die üblichen Opfer bringen und dann heim. Endlich wieder Alltag. Wieder normal wohnen. Arbeit, Familie, Hobby, Freizeit. Herrlich, jetzt haben wir das alles wieder im Griff. Es läuft wieder glatt und man kann das Leben genießen. Wie ist deine Beziehung mit Gott, wenn alles in guten Bahnen läuft? Welchen Stellenwert nimmt dann deine Kommunikation mit Jesus ein? Wendest du dich in der Not an Gott? Da ist überhaupt nichts Falsches dran. Das ist, haben wir schon gesagt. Rufe mich an in der Not, dazu fordert Gott uns ja auf. Aber rufst du Gott auch an, wenn es dir gut geht? Oder führst du eher eine Dienstleisterbeziehung mit ihm? Und ist vielleicht ein bisschen provokativ, die Frage, aber es beschreibt 90% der Personen im Text. 9 von 10 machen es genauso. Sie kommen wieder klar. Und weil die Probleme gelöst sind, auch ganz gut ohne Gott. Interessant ist, auch Jesus kommt eigentlich damit klar. Er ist nicht sauer. Er nimmt auch die Heilung nicht zurück. Sie bleiben gesund. Ich bin überzeugt, wenn das passiert wäre, dass sie wieder krank geworden wären sofort, hätten wir das erfahren. Das wäre dann berichtet worden. Also Jesus kommt grundsätzlich damit zurecht, wenn wir nur in der Not zu ihm kommen. Wenn wir ihn nur als Gesundbrunnen oder Notfallkontakt abgespeichert haben. Spannenderweise hilft er dann auch. Er bindet seine Hilfe nicht an den zu erwartenden Dank. Aber zurechtkommen und begeistert sein, das ist doch schon ein Unterschied. Dass Jesus nicht unbedingt begeistert ist, das wird im Anschluss ziemlich deutlich. Nicht, weil er den Dank erwartet, sondern weil die körperliche Heilung längst nicht alles ist, was er schenken will. Dass es Jesus um wesentlich mehr geht, das erfahren wir durch den einen, der es anders macht. Einer kehrt um. Und das verändert sein Leben. Er weiß, wer für den Umschwung verantwortlich ist. Und er weiß, bei wem er sich zu bedanken hat. Und wir wissen nicht, wie lange der schon unterwegs war zum Priester und wie dementsprechend lang der Rückweg ist. Aber er kehrt um und er nimmt es auf sich. Und er fällt auf sein Angesicht, preist Gott und bedankt sich bei Jesus. Es ist ihm klar geworden, da ist ein Zusammenhang zwischen den Worten Jesus und seiner Heilung. Und er erkennt die Vollmacht Jesu und ihm wird gleichzeitig klar, das habe ich nicht mir zuzuschreiben. Das habe ich auch durch nichts irgendwie verdient, sondern es ist ein Akt der Liebe und Barmherzigkeit von Gott selbst. Und das führt ihn in die Anbetung. Gott hat die Macht, mein Leben positiv zu verändern, einzugreifen, wenn es mir schlecht geht. Und er hört auf meine Bitten. Und dieser Gott ist es wert, dass ich meine Pläne ändere, dass ich umkehre, dass ich ihn anbete, ihm die Ehre gebe. Und erst durch seine Umkehr erfährt der eine nun die eigentlichen Ziele Gottes, die durch Jesus in sein Leben kommen. Das Ziel Jesu war nicht die körperliche Heilung. Das Ziel Jesu ist die echte Rettung. Und die kommt in das Leben des einen. Jesus entlässt ihn mit diesem fulminanten Statement, ganz kurz, aber so intensiv. Steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Steh auf. Der König, dem er zu Füßen liegt, weil er seine Größe erkannt hat, richtet ihn auf und gibt ihm einen Wert. Geh hin. Das ist kein Fortschicken. Im Gegenteil, es ist die Befähigung und die Entsendung in ein neues Leben. Es ist immer so, wenn Jesus nach der Heilung Menschen auffordert zu gehen, dann bedeutet das immer auch das neue Leben. Bedeutet Schuldvergebung, Freiheit und echter Friede. Und das ist der Kern, das ist der eigentliche Wunsch Jesu. Jesus will uns die echte Rettung geben. Ein Leben in Freiheit. Frei von Schuld, frei von Angst, frei von religiösen Zwängen. Ja, die anderen 9, die sind auch gesund geworden. Aber sie sind nicht gerettet. Sie kehren vielleicht gesund zu ihren Familien zurück. Sie haben Jesus angezapft. Sie finden wieder in der Gesellschaft Anschluss. Hat alles geklappt. Aber sie haben den Anschluss an Jesus und an Gott nicht gefunden. Sie bleiben im geistlichen Sinne Kranke. Und die Bibel ist da recht pragmatisch, sagt sogar Tote. Wir bleiben tot, wenn wir in unseren Sünden gefangen sind. Sie haben das echte Leben in der Gegenwart Gottes nicht ergriffen. Und so wichtig es ist, dass wir mit unseren körperlichen und zwischenmenschlichen Gebrechen zu Gott kommen und so gerne Jesus da Heilung schenkt und Interesse hat, dass unsere Beziehungen funktionieren, dass wir körperlich gesund sind. Das eigentliche Ziel ist, dass Menschen in Jesus den Retter erkennen und durch die Beziehung zu ihm das ewige Leben finden. Nur in der Beziehung zu Jesus liegt die echte Rettung. Wohnst du noch oder lebst du schon? Wenn ich die IKEA-Werbung höre, wird sich mein Wohnzimmer nicht verändern. Ich muss mich schon darauf einlassen. Ich muss da schon hinfahren und meine Inneneinrichtung den Kompetenzen des Fachpersonals überlassen. Zweifel daran sind legitim, ob das dann wirklich das echte Leben ist. Jesus fragt, möchtest du nur gesund werden oder möchtest du wirklich gerettet werden? Möchtest du nur irgendwie eine gemütliche Couch, die in dein Leben passt, oder möchtest du das echte Leben in Fülle, das ich dir verspreche? Und das Angebot ist da und es liegt an uns, das immer wieder anzunehmen. Anzunehmen durch unseren Glauben, der etwas dazu beiträgt, dass wir gerettet sind, wenn wir an ihn glauben. Der Glaube wird sichtbar durch unser Vertrauen in ihn, durch unseren Gehorsam und durch unsere Dankbarkeit. Und das ist der Glaube, der diesen Samariter gerettet hat. Das sind die Schritte, die auch ich gehen muss. Nicht ins Möbelhaus, sondern umkehren zu Jesus. Ja, Jesus, du bist barmherzig. Ja, Jesus, du schenkst Heilung. Du bist es wert, angebetet zu werden. Du sollst König meines Lebens sein. Ich glaube an dich, den Sohn Gottes, und ich möchte von dir lernen, bei dir zur Schule gehen, um zu lernen, wie das Leben gelingt. Das ist die Rettung. Und das führt ins echte Leben. Amen.